Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel. In den vergangenen Jahren hat der Einsatz von Drohnen sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich rapide zugenommen. Mittlerweile hat die Technologie auch in der Kanalinspektion Einzug gehalten. Sie eröffnet hier zahlreiche neue Möglichkeiten und schafft Abhilfe bei Kanälen und Bereichen, die bislang mit konventionellen Inspektionsmethoden nur schwer zugänglich waren. Bei welchen Kanälen sich die Zustandserfassung mittels Drohne anbietet, welche Vorteile die Befliegung bietet und was es dabei zu beachten gilt, damit beschäftigen wir uns in der heutigen Folge von Rohrfunk. Meine Interviewpartner sind Florian Felle. Er ist Projektingenieur bei der ISAS GmbH und Experte für das Thema Drohnen im Kanal, sowie Benedikt Stentrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel GmbH. Hallo und herzlich willkommen bei Rohrfunk, dem Unternehmenspodcast von Dommel. Herr Felle, Herr Stentrup, ich freue mich auf den Austausch in der kommenden Stunde.
Danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns auch auf das Gespräch.
Vielleicht zuallererst die Frage, was sind Ihre Berührungspunkte mit Drohnen? Haben Sie selbst schon einmal das Steuer einer Drohne übernommen, Herr Stentrup?
Ja, wir haben zu Hause tatsächlich eine kleine Drohne, die fällt aber eher in die Kategorie Spielzeug. Das heißt, da kann ich zwar gucken, ob die Dohlen bei uns im Kamin ein Nest gebaut haben, aber mehr traue ich mir damit auch nicht zu. Und in Abwassersammler habe ich mich da auch noch nicht getraut. Da befürchte ich, fehlt mir das Talent.
Und wie ist es bei Ihnen, Herr Felle?
Selber habe ich persönlich keine. Das wird sich sicherlich ändern, weil es ein nettes Spielzeug ist. Sobald mein Sohn älter ist, denke ich mal, wird so eins im Haus sein. Aber an sich im Kanal zum Fliegen ist auch nicht eine kleine Drohne irgendwo sinnvoll, wie der Herr Stentrup die hat, sondern da muss man wirklich auf eine Innenraumdrohne gehen. Deswegen braucht man für den Spezialeinsatzkanal erstmal keine private Vorkenntnis.
Okay. Herr Stentrup, wie ist denn der aktuelle Stand der Technik im Bereich der Kanalinspektion und Zustandserfassung?
Ja, also im Großprofilbereich, also das heißt die Kanäle, die klassisch begehbar sind, steigen wir also heute noch regelmäßig mit unseren Mitarbeitern ein. Die haben dann eine spezielle handgeführte Kamera dabei, die eben über ein langes Kabel mit dem Inspektionsfahrzeug verbunden ist. Und der Mitarbeiter, der mit der Kamera durch den Kanal geht, ist über eine Sprechfunkverbindung mit dem Operateur im Fahrzeug verbunden. Das heißt, der Operateur kann ihn dann ein bisschen dirigieren oder auffordern, einzelne Schadstellen nochmal genauer anzuschwenken oder anzuleuchten. Und zusätzlich brauchen wir natürlich auch noch einen dritten Mann als Sicherungsposten. Das heißt, wir brauchen also aktuell drei Mitarbeiter vor Ort plus ein vollwertiges TV-Fahrzeug plus diese Spezialkamera. Das funktioniert grundsätzlich sehr gut. Unsere Kunden bekommen die Untersuchungsergebnisse dann in Full-HD-Qualität, wie bei einer normalen Befahrung auch. Na gut, aber das Bessere ist ja der Feind des Guten und deshalb bin ich auch ganz, ganz spannend, welches Potenzial da die Drohnen zukünftig haben werden.
Mhm. Herr Felle, können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erzählen, in welchem Bereich Sie und ja, das Ingenieurbüro ISAS, für das Sie arbeiten, tätig ist?
Gerne. Also wir sind ein Ingenieurbüro spezialisiert für Sanierung, Instandhaltung und Optimierung von Rohrleitungsnetzen und Abwassersystemen. Also kommen vor allem aus der Planung und Sanierung. Und für uns ist die Zustandserfassung eigentlich die wichtige Datengrundlage, also eine qualitativ hochwertige Zustandserfassung, ist auf das wir unsere Annahmen setzen und auf die wir planen und auch Kunden beraten. Genau. Und ich persönlich arbeite noch wir haben eine extra Fachgruppe für Großprofile, also auch das Thema, was der Stentrup gesagt hat, wo man begehen kann, also alles begehbare Kanäle. Da beschäftigen wir uns in der Fachgruppe mit allem, von der Zustandserfassung, Bewertung der Substanz bis zur Sanierung eben und über weitere Schritte, die der Bauherr nach bekannt werden, wie der Zustand eines Kanals ist, was man tätigen kann, genau. Und da decken wir von der Planung bis zur Bauüberwachung eben und angefangen von der Zustandserfassung diese Bestandteile ab, genau.
Seit wann werden denn Drohnen für die Kanalinspektion eingesetzt und wie ist ISAS auf das Thema aufmerksam geworden?
Also die praktische Umsetzung im Kanal ist sehr jung. Das ist eigentlich 2020, kann man sagen, haben wir die ersten Pilotprojekte gemacht und davor ist auch mir nichts bekannt, dass Drohnen im Kanal geflogen sind. Also bisher ist aus unserer Sicht auch die Begehung eigentlich qualitativ die beste Möglichkeit, Kanäle zum Inspizieren, weil es nicht nur darauf ankommt, eben ein Video zu bekommen und das zum Archivieren, sondern bei Großprofilen, ja, es sind besondere Bauwerke, die brauchen auch eine besondere Zustandserfassung und da ist mittels einer Begehung natürlich, hat man mehr Möglichkeiten, man kann abschwenken, man befindet sich in dem Bereich des Kanals, wo man was sehen will und nicht irgendwo unten im Kamerawagen. Es gibt aber auch immer mehr Auflagen natürlich von Kommunen, wo man Sicherheitsaspekte berücksichtigen muss. Und ja, irgendwann mal kam man dazu, man muss dann Gefährdungsbeurteilungen dafür machen, bevor man einsteigt. Und die Auflagen werden sicherlich nicht weniger werden in Zukunft. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, was gibt es denn da alternativ? Und so haben wir uns einfach mal Brainstorming gemacht. Dann sind wir relativ schnell auf die Drohne gekommen und die Idee hat uns sehr gut gefallen. Und dann hat man noch
überzeugt sein.
Ja, genau. Und dann hat man noch einige Mitstreiter auch im eigenen Geschäft, wo gesagt haben, das ist eine gute Idee. Dann sind wir losgezogen, haben noch geeignete Partner gesucht auch, mit denen man das erste Mal durchziehen kann, weil unsere Kompetenz beschränkt sich eben auf die Kanäle, Gefährdungsbeurteilungen von Kanäle und später Sanierung oder Zustandserfassung. Und ja, Profis im Fliegen sind wir nicht und deswegen haben wir uns da dann umgehört und sind darauf gestoßen, dass man eben in Innenräumen sehr wohl mittlerweile viel Befliegungen macht, vor allem in der Industrie, bei Tankanlagen etc. Und da dachte man, es muss doch im Kanal auch möglich sein. Ja, und dann haben wir auch Piloten gefunden, die mit uns das umsetzen wollten und so sind wir eigentlich letztes Jahr im Herbst an das Thema gestoßen. Und hatten dann auch einen Kunden, einen langjährigen, der mit uns das erste Pilotprojekt gestartet hat.
Liefen denn die ersten Pilotprojekte rund oder war da auch das ein oder andere Problem, was da aufgetreten ist?
Es waren null Erfahrungen da. Deshalb muss man wirklich sich am Tag einfach Zeit nehmen und man hat schon gedacht, man schafft vielleicht so und so viel Meter und ja, nach einem halben Tag hat man eigentlich erstmal rumprobiert. Aber es hat sich dann gezeigt, dass die Technik ist geeignet und dann haben wir Strecken geflogen und auch abgeschwenkt und ja, dann waren wir eigentlich davon überzeugt, die Technik ist geeignet.
Also war es dann ein Prozess des Learning by Doing?
Definitiv, ja. Wie gesagt, Innenraumdrohnen gibt es ja auf dem Markt. Ja, für diesen speziellen Bereich es gibt sicherlich Optimierungsbedarf, aber geeignet.
Bei welchen Kanälen bietet sich denn die Kanalinspektion mit Drohne an? Oder anders gefragt, wo kommen herkömmliche Systeme an ihre Grenzen?
Vor allem größere Profile, also DN1600 als Kreisprofil. Da kann ein Kamerafahrwagen gerade alles, was oberhalb, also im Gasraum ist, das heißt Mitte vom Kanal aufwärts, keine scharfen Bilder mehr erzeugen. Und auch bei speziellen Sonderprofilen, wo ein Gerinne ist, kommt man mit der konventionellen Technik, also gerade dem Fahrwagen, der hauptsächlich eingesetzt wird, auch bei Großprofilen an seine Grenzen. Und bei einer Begehung gibt es auch eben Grenzen, speziell wenn Hindernisse im Kanal sind oder man kann auch die Betriebszustände des Kanals nicht einfach mal kurz hoch oder runter fahren. Das bedeutet, Abwasser ist oft vorhanden, dann scheidet teilweise eine Begehung und man kann sie trotzdem durchziehen, aber es hat auch wieder Sicherheitsaspekte. Und um das Abwasser wegzubekommen, müsste man aufwendige Abwasserhaltungen etc. machen. Da ist die Vorbereitung eigentlich ein größerer Aufwand als die Inspektion selbst. Und gerade bei solchen schwierigen Randbedingungen und auch schwierigen Zustiegssituationen sind wir mit der Drohne natürlich sehr agil und ja, können in dem Einsatzsegment, wo herkömmliche ihre Grenzen haben, ist die Drohne bestens geeignet.
Ja, das kann ich also mit unseren Erfahrungen aus der Praxis, passt das ganz gut zusammen. Also wir haben einfach bei den Fahrwagen, mit denen wir also bis deren, weiß nicht, 1200 oder 1600 ganz gut fahren, irgendwann das Problem der Ausleuchtung und der Fokussierung. Also wenn ich ein scharfes Bild von einem Riss im Scheitel haben will, muss ich halt die Ausleuchtung dahin bringen und das dann auch noch gescheit fokussieren können, dass also die Auflösung nachher noch passt. Und Begehung, ich meine, die Kanäle, über die wir da gerade reden, die sind ja nicht ohne Grund so groß. sondern wenn ich da irgendwo einen DN1800 oder DN2000 liegen habe, dann hat er ja meistens auch den entsprechenden Abwasserstrom. Und da reden wir dann über mehrere hundert Liter pro Sekunde, die ich nicht mal eben überpumpen kann oder wo ich dann vielleicht nur nachts ein ganz kleines Zeitfenster bei Trockenwetter habe, wo man da halbwegs vernünftig arbeiten kann. Von daher macht das auf jeden Fall Sinn, da zu überlegen, gibt es da vielleicht noch einen besseren Weg? Weil da haben ja letztendlich alle Beteiligten was von. Also die Mitarbeiter reißen sich auch nicht darum, bis zum Bauch mit der Warthose da durchzuwarten. Und auch der Netzbetreiber ist ja dankbar über jede Reduktion des Aufwandes, sei es für die Wasserüberleitung oder für die Verkehrssicherung, wo ich natürlich vielleicht mit einer anderen Lösung ein bisschen eleganter und schlanker unterwegs bin als heutzutage.
Welche Grenzen sind denn bei Drohnen nach unten hin gesetzt beim Querschnitt?
Eine Drohne selbst hat ca. 40 cm Durchmesser. Also sie kommt durch jeden herkömmlichen Schachtzustieg. Allerdings brauchen wir im Querschnitt natürlich ein Flugprofil. Und daher sind wir momentan bei DN1200, die wir befliegen können. Dann haben wir ungefähr, was die Drohne an Durchmesser hat, nochmal als Flugprofil. Oder bei Sonderprofilen, so ein Ei-Profil ist ein Standardprofil. Das gibt so 913,50, haben wir auch schon beflogen. Darunter wird es schon sehr eng. Wenn irgendwo mal eine Engstelle ist, in Ordnung. Aber geringere Durchmesser, denke ich mal, ist dann eher konventionelle Technik gefragt.
Welche Vorteile bietet die Kanalbefliegung? Wir haben ja gerade auch schon den Sicherheitsaspekt und den Aufwandsaspekt gehabt. Wie sieht das denn mit der Zeitersparnis und den Kosten aus?
Wie gesagt, bei einer Drohne sind wir eigentlich mit einem leichteren Gepäck unterwegs, im Gegensatz zu einem TV-Fahrzeug oder einer Begehung. Auch bei einer Begehung hat man ein großes Begleitfahrzeug, wo Kamerainstrumente und alle drauf sind. Und eine Drohne kann man theoretisch auch mit einem Sackkahn oder einfach mit einem Bollerwagen über die Wiese ziehen und braucht natürlich auch Equipment wie Generatoren oder Akkus muss man laden. Aber man ist sehr beweglich und mit leichtem Gepäck unterwegs. Also das heißt, auch wo es kein befestigter Untergrund ist, über Feldwiesen, sind wir da sehr gut einsatzfähig. Oder auch, wo man an Zugangspunkten schnell wieder räumen muss, Verkehrssituationen. Also mit der Drohne ist man wesentlich schneller natürlich, eine Haltung zu befliegen. Hat auch damit zu tun, dass die Akkulaufzeit irgendwo das Ganze auch begrenzt. Und wenn man es gut organisiert, kann man so 1 bis 1,2 Kilometer am Tag schaffen. Also da sind wir vielleicht kommt man etwas weiter wie mit konventionellen Techniken.
Ja, und ich glaube auch letztlich kalkulatorisch, also was die Kosten angeht, habe ich noch den zweiten Vorteil, ohne dass ich jetzt die Kosten von so einer speziellen Drohne kenne. Ich weiß aber, was so ein Kamerafahrzeug kostet und da bin ich ja schon im mittleren sechsstelligen Bereich unterwegs, wenn ich da wirklich ein komplettes Fahrzeug mit 500 Meter Kabel und dieser handgeführten Kamera und was weiß ich was vorhalten muss, habe ich also zum einen natürlich sicherlich etwas höhere Gerätekosten, plus ich muss eben bei der Begehung diese 3 Mitarbeiter vorhalten, schon allein aus Arbeitsschutzgründen. Und wenn keiner einsteigen muss, habe ich mindestens schon mal den Sicherheitsposten gespart. Ich denke, wenn man es dann noch auf die genannten Meterzahlen umlegen kann, dann kommen da am Ende wahrscheinlich schon ziemlich attraktive Preise pro Meter raus.
Also aktuell sind wir sicherlich noch etwas teurer wie bei der konventionellen Technik. Hat auch damit zu tun, dass die Technik erst am Anfang ist und man nicht einfach Laufmeter macht, sondern es eher momentan noch ausgesuchte Projekte sind, die bedient werden. Und die Drohnentechnik ist jetzt auch, ist nicht beim sechsstelligen Bereich, aber im hohen fünfstelligen Bereich irgendwo bei den Anschaffungskosten. Und ja, man muss natürlich dieses Flugobjekt auch wieder heil nach Hause bringen, wenn man übers Wasser fliegt. Da ist sicherlich noch etwas Optimierungspotenzial da. Aktuell steigen wir nicht ein bei einer Befliegung, aber wir haben trotzdem jemanden vor Ort, der im Fall der Fälle auch über den Schacht mal nach unten steigen kann. Und die Drohne fängt zum einen, wir wollen das Datenmaterial natürlich sichern. Und die Drohne selbst hat natürlich einfach auch Investitionskosten, die wollen wir nach Hause bringen.
Die wollen Sie nicht im Rechen vor der Kläranlage wieder einsammeln?
Nein.
Herr Stentrup, arbeiten Sie bei Dommel auch schon mit Drohnen? Falls nicht, ist es geplant?
Also wir arbeiten aktuell tatsächlich noch mit der konventionellen Kanaluntersuchungstechnik oder mit der Begehung. Wenn sich das Know-how und die Akzeptanz der Drohnen aber weiter durchsetzt, wo ich im Moment viele Gründe für sehe, dann werden wir natürlich auch irgendwann einsteigen. Aus den genannten Gründen. Also man kann da sicherlich ein bisschen flexibler sein, was in Innenstadtbereichen oder bei schwierigen Zugänglichkeiten oder wo ich vielleicht mal mit dem Fahrzeug gar nicht hinkomme, habe ich eine höhere Flexibilität. Und wichtig ist für uns, dass die die Qualität der Kamerabefahrung, die muss für den Kunden nachher belastbar oder genauso belastbar sein wie das, was er heute bekommt. Weil sonst kann der Planer keine vernünftige Aussage über den Zustand des Kanals treffen und danach auch nicht die richtigen Sanierungsverfahren auswählen, wenn es erforderlich ist. Wir beobachten das Ganze, sind da aber noch nicht aktiv.
Welche Vorteile sehen Sie vor allem für Ihre Mitarbeiter? Sie haben ja schon gerade gesagt, dass sich die Mitarbeiter ja auch nicht gerade drum reißen, in den Kanal hinabzusteigen.
Ja, also unsere Kollegen sind das natürlich gewohnt und die arbeiten ja jeden Tag in Abwassersystemen. Aber gerade im Großprofilbereich, da ist einfach oft durch das Fett, was im Abwasser mittransportiert wird, die Sohle auch manchmal rutschig. Wie gesagt, da muss man sich schon tatsächlich vorher überlegen, was habe ich für Risiken und wie gehe ich da vor. Also der Arbeitssicherheitsaspekt spricht sicherlich dafür, dass man das reduziert, in die Kanäle einzusteigen. Ich sehe aber bei uns mit unserer Mannschaft hier einen großen Vorteil. Wir haben viele Kollegen, die sind heute schon sehr routiniert am Joystick. Das ist zwar heute alles noch kabelgebunden im Kamerawagen oder am Roboter, aber wenn ich sehe, wie unsere Mitarbeiter, wie gut die diese auch sensible Technik handhaben können, wie zielgenau die nach dem Schlauchleineinbau die Zuläufe öffnen, wie pfleglich die ihr Material behandeln, obwohl das jeden Tag im Abwasserkanal arbeitet, denke ich, haben wir hier, was Personal angeht, schon eine ganz gute Basis. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere sich auch auf Dauer zu einem Drohnenpiloten gut ausbilden lässt. Ja, die Fähigkeiten dafür zeigen die heute auch schon.
Ich würde gerne nochmal auf die Technik genauer eingehen von den Drohnen. Was unterscheidet denn eine normale Drohne technisch von einer Spezialdrohne für den Kanalflug, Herr Felle?
Also die Spezialdrohne heißt Spezialdrohne, weil sie vor allem für enge Innenräume konzipiert worden ist, wie gesagt. Ursprung hat es hier in der Industrie, Tanks oder enge Räume zu befliegen, enge Passagen. Und die Drohne, die aktuell bei uns im Einsatz ist, hat einen Käfig außenrum. Das heißt, die ist kollisionsbeständig, auch wenn sie im Schacht herunterfliegt, gegen Steigeisen etc., was im Weg zum Finden ist, kann die Drohne dies ab. Sie ist auch konzipiert dafür, in dunklen Räumen zu arbeiten. Also sie schafft dort hochauflösende Bilder, hat eine gute Ausleuchtung und liefert auch bei Turbulenzen ruckelfreie Bilder. Die Technik ist nicht neu, sage ich jetzt mal, auch bei einer GoPro etc., was man im privaten Gebrauch hat, kann das mittlerweile auch sehr gut und vergleichbar ist es auch in dieser Drohnentechnik eben verarbeitet.
Sie haben gerade schon gesagt, dass die Flugkörper mit so einem Käfig ausgestattet sind. Haben die denn zusätzlich noch so Abstandssysteme, sodass die nicht gegen die Kanalwandung fliegt?
Genau, also neben dem Käfig ein Abstandsassistent wird das genannt. Wenn die Drohne in einem Schwebemodus verharrt, kann die auch automatisch gesteuert eben einen Abstand zu einer Wand halten. Weil zum einen eben ist sie gesichert durch ihren Käfig und zum anderen durch die Abstandssensorik.
Das heißt, ich kann mir den schadhaften Zulauf, den ich da sehe, da kann ich quasi die Drohne im Flug davor parken und kann dann in Ruhe mir angucken, was ich da für einen Schaden habe.
Genau, und kann meinen Blickwinkel vor allem anpassen. Das ist neben der Beleuchtung, natürlich Beleuchtungsstärke, was wichtig ist, in dunklen Räumen eben vor allem der Blickwinkel, der darauf ankommt, ob man eine Schadstelle gut erkennt oder nicht. Also das ist für den Bauwerksprüfer das A und O. Ja.
Und wie sieht das mit der Akkubetriebsdauer aus?
Die Akkubetriebsdauer ist aktuell bei 8 bis 9 Minuten, die Flugzeit. Ist natürlich nicht vergleichbar mit einer konventionellen Technik. Wenn ich ein Video habe von einer Haltung, bin normalerweise bei einer Standardkanalhaltung bei 60 bis 80 Meter und das Video läuft eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde, je nach Schadensdichte.
Okay. Und dann wechselt man den Akku und startet wieder neu.
Richtig, dann ist der Akku zum Wechseln, man muss dann aus dem Schacht wieder rausfliegen und der nächste Flug geht von vorne los. Deswegen ist unser Fokus auch, wir wollen scharfe Bilder, die bekommen wir und haben eben auch eine starke Beleuchtung. Also eine Drohne hat ca. 10.000 Lumen an LED-Leistung, das ist eine ganz schöne Power. Eine Glühbirne im Wohnzimmer hat ungefähr 600 Lumen und dadurch braucht man keine externe Lichtquelle. Bei einer Begehung ähnlich, nur hat man mehrere Beleuchtungskörper. Da reicht wirklich diese eine Beleuchtungstechnik der Drohne reicht komplett aus. Das ist schon sehr beeindruckend.
Also müssen Sie sich ja von der Fluggeschwindigkeit ein bisschen ranhalten, 8-9 Minuten. Andersrum ist das, glaube ich, auch gar nicht so realitätsfremd, weil ich glaube, viele auch unserer Zuhörer, die gucken Kanaluntersuchungen sowieso eher im Schnellvorlauf. Wenn man schon kilometerweise geguckt hat, dann muss man vielleicht nicht mehr jede Muffe minutenlang angucken. Ja. Also von daher kann das auch ein Vorteil sein.
Also das Bild ist eine 4K-Auflösung, also ein Full HD. Und durch diese ruckelfreie Technik der Drohne kann ich dieses Video nicht nur schneller ablaufen lassen, sondern wirklich am Monitor nachträglich langsamer und habe immer noch eine sehr, sehr starke Auflösung. Das ist natürlich der große Vorteil. Aber unser Fokus ist vor allem, so einen Blick auf den Erstzustand des Kanals zu bekommen und eben die schwersten Schäden und eventuell eben besondere Einbauten etc. abzuschwenken. Und da kommen wir mit diesen 8 bis 9 Minuten auch durch nur eine normale Haltung. Es ist natürlich nicht komplett DWA-konform in dem Moment, aber um das geht es uns auch nicht.
Aber für eine erste Priorisierung reicht es ja schon, dass der Netzbetreiber sieht, okay, hier habe ich jetzt großen Handlungsbedarf oder hier kann ich vielleicht auch noch einen Moment warten. Richtig. Das Thema Regelwerke, also meines Wissens ist zumindest, was Kanalinspektionen angeht, die Drohnenbefliegung noch gar nicht erfasst. Das heißt, wird wahrscheinlich dann werden die Normen dann erst im Nachhinein entstehen, über Arbeitskreise und so weiter. Also von daher ist es, aber das ist ja nun mal so, wenn man was Neues wagt oder mal Neuland betritt, dann muss sich der Markt halt auch ein Stück erstmal weiter mitentwickeln.
Natürlich gibt es auch Grenzen.
Ja.
Gase oder gefährliche Stoffe im Kanal können ja auch eine explosionsfähige Atmosphäre erzeugen. Wärmeentwicklung ist ja in diesem Zusammenhang eher schwierig. Sind die Drohnen denn mit einem Explosionsschutz ausgerüstet?
Aktuell nein, exgeschützt sind die Drohnen nicht. Zumindest gibt es dafür keine Nachweisezertifikate. Auch in der Industrie sind die Räume vorerst gasfrei zu messen. Und in den Haltungen selbst auch, wie jetzt, sage ich mal, das ist dann vergleichbar mit einer Begehung, wird die Haltung vor allem in Schächten von oben gasfrei gemessen. Und dadurch verhindert man, dass explosives Gas in den beengten Räumen vorzufinden ist. Aber da kann sich sicherlich in Zukunft auch noch was tun, dass die wassergeschützt und exgeschützt sind. Aber aktuell ist, glaube ich, da der Markt noch zu gering, um die Hersteller dazu zu bewegen.
Und wie und wo werden die erfassten Daten gespeichert und ausgewertet?
Die Daten werden in Echtzeit auf dem Chip gespeichert. Das bedeutet, nach der Befliegung kann man die einfach per Drag and Drop vom Chip der Drohne auf den Laptop rüberziehen. Die große Datenmenge hat natürlich ein bisschen eine Zeit, die dann in Anspruch genommen wird, bis dann die Daten transferiert sind. Vorteil ist, das Format ist gleich ein standardmäßiges Movie-Format, das man bekommt. Das heißt, jeder Standard-Player eines Laptops-PCs kann das danach abspielen. Und im Nachgang findet ja die eigentliche Bearbeitung dann statt, wenn man die Zustandserfassung hoffentlich qualitativ hochwertig aufgenommen hat. Da nutzen wir noch eine Software des Drohnenherstellers. Dadurch können wir Punkte, die interessant sind, im Nachgang auch nochmal eben erfassen oder herausziehen, die uns während ein Flug geht ja auch relativ schnell. Man erfasst zwar schon vor Ort viel, aber vielleicht auch nicht alles. Kann man im Nachgang eben noch diese Point of Interest auch setzen. Und jetzt ist auch die Möglichkeit, eine Stationierung von unseren Schadstellen und Details, die wir im Kanal bekommen, im Nachgang eben eine Stationierung zu erreichen. Und wir selbst als Dienstleister wollen eigentlich nicht nur die Drohnenbefliegung, sondern auch die Auswertung machen. Und da nutzen wir im Nachgang noch unsere eigene Datenbank, in der wir dann in Anlehnung an die DWA eigentlich die Schadensbewertung auch vornehmen.
Na gut, Sie müssen ja die Schäden auch irgendwie ins Kanalkataster kriegen nachher, ne? Das ist
ja, eine klassische XML, die wir übergeben an den Bauherrn, das findet aktuell nicht statt. Das kann möglich, also das kriegen wir hin, aber ist aktuell, man bekommt es hin, aber nicht der Fokus.
Ja.
Und welche Anforderungen werden an den Piloten gestellt? Reicht da ein ruhiges Händchen oder ist eine spezielle Ausbildung und ein Führerschein notwendig?
Also Führerschein ist nie verkehrt. Aber an sich, denke ich mal, braucht man wirklich einen sehr erfahrenen Piloten. Also der schon in Innenräumen geflogen ist, vielleicht ohne Abwasser. Weil wenn das Abwasser mit dazukommt, ist der Puls nochmal höher. Und der Pilot braucht vor allem, muss ein Profi sein. Also ich würde mich nicht trauen, irgendwie nach einem Drohnenführerschein die Drohne durch den Kanal zu fliegen. Sondern da gehört wirklich eine Erfahrung, eine Portion Mut und Verstand dazu.
Gibt es darüber hinaus gesetzliche Vorschriften, die zu beachten sind? Es gibt ja die EU-Drohnenverordnung zum Beispiel.
Die EU-Drohnenverordnung, die regelt vor allem, welche Art der Drohne im Einsatz ist und welches Risiko besteht. Das gilt aber vor allem für Flüge unter freiem Himmel. In Innenräumen ist das wieder ein eigener Bereich. Da herrscht auch noch ein bisschen Ungewissheit zwischen Herstellern und Piloten, was da erlaubt ist und was nicht. Aber generell braucht man zum Beispiel auch keine Anmeldung beim Luftfahrtsbundesamt, weil wir uns irgendwo in Innenräumen befinden. Und daher sind die Verordnungen, die dort einzuhalten sind, momentan vernachlässigbar.
Ja, und ich denke auch vom, ist immer das Thema Datenschutz, ist ja in Deutschland auch immer ein Thema. Wenn die Drohne durch einen Kanal fliegt, dann gucke ich ja auch keinem Anwohner auf seinen Balkon. Also von daher ist das ja, glaube ich, auch vom Aspekt des Datenschutzes auch eher unkritisch.
Richtig, wir sind unter Tage unterwegs, fliegen einmal kurz durch den Schacht und fliegen wieder raus. Ja. Deshalb.
Herr Felle, können Sie einmal schildern, wie eine Drohnenbefliegung abläuft? Was muss man auch im Vorfeld im Rahmen der Flug- und Einsatzplanung festlegen?
Also wichtig ist im Vorfeld erstmal, was ist die Kernfrage für den Kunden? Was will er wissen? Hat er schon irgendwie Vorkenntnisse über den Kanal? Dann sammeln wir erst einmal die ganzen Grundlagen. In der Regel, je nach Größe des Umfangs einer Befliegung, treffen wir uns am Vororttermin, schauen uns die Zugänglichkeiten an und beurteilen, ob es eine Drohnenbefliegung durchführbar ist. Anhand von den Daten, die wir dann bekommen, machen wir eine Flugplanung, um dann später auch den Erfolg einer Drohnenbefliegung eben gewährleisten zu können. Weil nichts so schlimmer ist, dass man was verspricht, was man nicht halten kann, aus unserer Sicht. Und wenn wir dann vor Ort sind, unsere Hausaufgaben gemacht haben, dann sind wir in der Regel auch mit einem 3-Mann-Team vor Ort. Also ein Drohnenpilot, ein Ingenieur, der für die Bauwerksprüfung direkt vor Ort ist, unterscheidet sich vielleicht ein bisschen zu einer Klasse, zu einer anderen Befahrung. Aber uns ist eben wichtig, dass wir die Zeit, wo wir vor Ort sind, eben nutzen und genau die Details anfliegen, die wir auch haben wollen. Und deswegen haben wir eigentlich schon eine Art Beurteilung und Aufnahme vor Ort. Ja, und einen dritten Mann haben wir noch, der sich um alles andere kümmert. Und gegebenenfalls, wenn erforderlich, muss man sich auch über eine Exit-Strategie Gedanken machen, eben wenn die Drohne einen Signalverlust erleidet oder irgendwelche Unwägbarkeiten auftauchen, dann wollen wir auch handlungsfähig sein. Darüber machen wir uns auch im Vorhinein immer Gedanken. Ja, und ansonsten haben wir einen Monitor am Schachtzustieg aufgestellt, über den man live diese Befliegung verfolgen kann. Also in der Regel stehe ich dann neben diesem Monitor. Der Pilot ist anwesend mit seinem Joystick in der Hand. Und nachdem er dann quasi die Drohne startet, fliegen wir durch den Schachtzustieg in den Kanal. Und in Echtzeit wird von oben über Tage die Befliegung beobachtet. Und ich gebe dann die Kommandos, welche Details nochmal abgeflogen werden. Oder ja, je nachdem ist dann eher ein Streckenflug oder wir fliegen die Haltung detailliert an nach Schadstellen. Und ja, nachdem wir dann unser Flugziel erreicht haben, taucht die Drohne wieder aus dem Schacht heraus und nach dem Akkuwechsel erfolgt dann die nächste Haltung.
Wieder los. Ja. Wie ist denn die Akzeptanz und die Offenheit gegenüber Drohnen bei Ihren Auftraggebern? Also gibt es da Anfragen? Ich meine, dadurch, dass es jetzt noch relativ neu ist, kommen die wahrscheinlich nicht auf Sie zu, aber bieten Sie das dann an und wie reagieren Auftraggeber?
Also im Moment herrscht große Neugierde, der an das Thema schon mal durch irgendetwas gestoßen ist, sei es einen Bericht oder hat über ein YouTube-Video. Da ist großes Interesse da. Und jede Kommune, jede Stadt hat Sammler, vor allem ein Großprofil in ihrem Kanalnetz, das einfach nicht untersucht werden kann aus bestimmten Gründen. Und daher ist die Neugierde natürlich sehr hoch. Und gerade durch die ersten öffentlichkeitswirksamen Arbeiten, die jetzt getätigt worden sind, nimmt die Neugierde weiter zu und die Anfragen natürlich auch.
Ja, sonst würden Sie auch nicht sitzen, ne? Wir sind genau. Ja auch neugierig.
So ist das dann drüber auch, genau. Drüber das ist natürlich die Kanalbranche, die werden intern aufmerksam und so geht es Richtung Auftraggeber genauso. Ja.
Welchen Anteil machen denn die Großprofile aus am kompletten Bestand? Kann man das irgendwie in Prozent ausdrücken?
Da gibt es bestimmt Kennzahlen von der DWA dazu, aber die sind mir jetzt auch nicht bekannt.
Okay. Sind zwar vielleicht nicht der Hauptanteil eines Kanalnetzes, aber natürlich eigentlich die Hauptschlagader eines Kanalnetzes. Meistens die großen Sammler von der Kläranlage oder große Mischwassersammler. Dementsprechend sind das natürlich schon Bauwerke in der Kanalisation, die daher priorisiert eigentlich zu behandeln sind bei der Zustandserfassung und Bewertung. Aber durch das, dass man oft eben an seine Grenzen stößt, werden die eher stiefmütterlich behandelt.
Ja, und ich denke, es ist auch eher ein Thema in Ballungszentren, wo ich also eine entsprechende Bevölkerungsdichte und damit einen entsprechenden Wasseranfall habe. Also auf dem Land, da sind die Hauptsammler auch vor den Kläranlagen nicht unbedingt im begehbaren Bereich. Einfach eine Frage des Abwasseranfalls und der Bevölkerungsdichte.
Ja. Auf dem Lanzens fährt eher verdohlte Bäche.
Ja.
In der Stadt wirklich die großen Mischwassersammler.
Ja, das Arbeitsfeld des Kanalsaniers wird ja offenbar immer technischer und digitaler. Herr Stentrup, meinen Sie, dass diese zunehmende Technologisierung in der Branche auch ein Anreiz für potenzielle Berufsanfänger ist?
Also es ist ja heute so, dass eigentlich in allen Handwerksberufen ganz stark digitalisiert wird. Also heute muss ja zum Beispiel der Tischler auch nicht nur den Hobel, sondern auch irgendwelche computergesteuerten Maschinen bedienen können. Und die Kanalsanierungsbranche war ja eigentlich von jeher immer stark technisiert. Und also seit den 80er Jahren, als es die ersten Kanalroboter gab, oder schon weiß nicht, seit 1977 gibt es, glaube ich, die ersten Kanalkameras. Wir waren ja schon immer mit vergleichsweise viel Hightech unterwegs. Und ich glaube schon, dass das junge Menschen begeistert, eine Ausbildung in dem Bereich anzufangen oder auch in der Richtung zu studieren. Und das zeigt natürlich auch nach außen, dass unsere Branche zukunftsfähig ist. Also Digitalisierung ist ja in aller Munde. Und wir als Kanalbranche zeigen eben auch, dass wir da mit der Zeit gehen. Und das macht ja die Berufe in unserem Bereich auch für den Laien attraktiver. Und das ist natürlich auch eine Aufgabenstellung, die wir nicht nur als einzelne Unternehmen, sondern die wir natürlich auch in den Verbänden versuchen zu transportieren, über Vorträge in Hochschulen, über Bildungsveranstaltungen in Schulen, in weiterführenden Schulen. Weil vielen ist das ja gar nicht bewusst. Also man kennt die Schachtdeckel an der Straßenoberfläche, aber was darunter passiert, ist ja vielen nicht bekannt. Erst wenn da ein Auto mit blinkenden orangenen Lampen steht, wird man darauf aufmerksam, dass da unter der Erde was passiert. Und wenn man den Leuten dann noch erzählt, dass da vielleicht ein Roboter oder eine Full-HD-Kamera am Werke ist, die dann auch schnell mehrere hunderttausend Euro kostet, dann machen schon viele Leute große Augen. Aber eher so, dass sie sich dafür interessieren. Also ich denke, wenn wir das weiter transportieren, ist das auch für die Gewinnung von Fachkräften ein interessanter Weg.
Mit welchen Entwicklungen dürfen wir denn zukünftig beim Thema Drohne im Kanal rechnen?
Also ich gehe davon aus, das Thema wird uns weiter beschäftigen. Die Pionierarbeit, sage ich jetzt mal so, ja, zeigt, dass die Drohne geeignet ist für den Kanal, eigentlich sehr gut geeignet. Was Qualität der Aufnahme momentan betrifft, sind wir eigentlich dort schon oben, also ja, an einem sehr hohen Qualitätsniveau. Wo Verbesserungspotenzial ist, sehe ich vor allem in der Akkulaufzeit. Da wird sie sicherlich einiges tun, vergleichbar mit Autos, wo man auch immer davon ausgeht, die fahren weiter. Die Technik wird da nicht stehen bleiben. Was weiterhin wünschenswert ist, dass die Reichweite, wenn man noch, also wir schaffen aktuell ca. 150 Meter in einem Kanal, wenn keine Abdeckungen sind, wenn sich da weitere Verbesserungen ergeben würden. Es gibt genug stollenartige Kanäle, die über mehrere hundert Meter oder Kilometer keine Zustiege haben. Wenn sowas später befliegbar ist, ist natürlich auch ein großer Markt vorhanden. Und des Weiteren, Stichpunkt Digitalisierung, gerade bei routinemäßigen oder turnusmäßigen Aufgaben ist sicherlich dann auch eine Drohnenbefliegung in Zukunft sehr nützlich, wenn man gerade Bauwerke oder Regenrückhaltebecken turnusmäßig abfliegt und das vielleicht automatisiert oder halbautomatisiert durchführen kann. Also ich glaube, die Pionierarbeit ist getan, die Drohne ist aus unserer Sicht bestens geeignet und Entwicklungspotenzial ist da noch da.
Also ich spekuliere noch mal ein bisschen weiter. Also das, was Herr Felle sagt, das kann ich alles nachvollziehen. Ich vermute auch gerade im Großprofilbereich, dass sich die Drohnen auch vielleicht mit zusätzlicher Vermessungstechnik ausstatten lassen. Weil das ist ja heute so, da werden ja Drohnen bei der offenen Bauweise oder bei großen Erdbauprojekten auch eingesetzt, um dreidimensionale Geländemodelle zu erstellen, die ja nachher teilweise sogar Abrechnungsbasis sind. Wenn man so eine Technik auch mit in den Kanal transferieren könnte, hat man vielleicht auch gleich den Vorteil, dass man eine Vermessung, wird ja heute auch irgendwo laseroptisch gemacht, aber wenn man die Vermessung zum Beispiel mit in einem Abwasch erledigen könnte oder auf dem Rückflug, dann hätte der Planer natürlich gleich auch die Deformationen im Altrohr sauber in der Dokumentation drin und kann vielleicht dann schon mal die statische Berechnung für so ein Großprofil-Relining gleich anstoßen, ohne dass nochmal ein extra Arbeitsgang erforderlich ist. Also das denke ich sicherlich in 5 bis 10 Jahren nicht mehr so weit hergeholt, dass wir auch die Vermessungstechnik mit der Drohne in den Kanal bringen.
Ja. Und gerade eben Thema Akkulaufzeit ist da natürlich auch ein großer Punkt, dass die Drohne einfach auch vielleicht zusätzliche Gerätschaften durch den Kanal transportieren kann oder die vielleicht leicht gebaut auch schon dabei hat. Die aktuelle Indoor-Drohne, die hat auch schon ein 3D-Modell, kann nachträglich erstellt werden, nur ist es momentan nicht für eine spätere Sanierung etc. noch geeignet. Aber da wird sich sicherlich was tun und die Hersteller sind in der Richtung auch schon unterwegs. Und ja, da kann man drauf gespannt sein, was sich in Zukunft sich noch ergibt.
Ja. Ja, Herr Stentrup, Herr Felle, vielen Dank für das interessantere Gespräch.
Ja, ich habe zu danken, ich habe wahnsinnig viel gelernt, Herr Felle.
Ja, ich auch.
Danke. Genau, ich bedanke mich auch nochmal für die Einladung und für das interessante Gespräch und möchte hier an dieser Stelle gerne anbieten, wenn Interesse besteht, das mal live zu sehen. Wir sind im Juli und auch später wieder im Einsatz. Können Sie gerne auf mich persönlich zukommen über das Ingenieurbüro ISAS und gerne einer Drohnenbefliegung vor Ort mal zuschauen und in live sehen, wie eine TV-Inspektion per Drohne abläuft.
Bin ich mir sicher, das wird viele unserer Zuhörer interessieren. Und dann, ich werde Sie auch kontaktieren. Ich habe heute so viel gelernt, das Thema wird mich sicherlich auch nicht ganz loslassen. Danke für Ihre Zeit.
Danke auch.
Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Sie mehr über das Thema Drohnen im Kanal erfahren möchten, dann wenden Sie sich gerne an das Ingenieurbüro ISAS. Den Link zur Unternehmenswebsite finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie auch die kommenden Folgen vom Rohrfunk Podcast nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Wir bedanken uns und freuen uns schon sehr auf die nächste Folge.